Think Tank, der Podcast von Avenir Suisse. In der Denkfabrik zu Gast. Mit Marc Lehmann.
Zu Gast ist Peter Picht, Professor für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich und ein renommierter Experte für Wettbewerbsrecht, Fellow am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. Peter Picht hat bei uns in der Denkfabrik über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf den Wettbewerb gesprochen. Herr Picht, vorab für die schnellen Hörerinnen und Hörer, die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, die gehen ja mit einem rasanten Tempo vonstatten. Kann so etwas Behäbiges wie die Rechtsprechung diesen Entwicklungen überhaupt auf Augenhöhe begegnen?
Also da sprechen Sie, glaube ich, einen sehr guten und wichtigen Punkt an. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Technologie im Bereich KI und auch die Märkte, die dazugehören, im Moment weiterentwickeln, stellt ganz sicher die Rechtsanwendung vor ganz, ganz großes Problem. Man kann sagen, dass gewisse Dinge, wie zum Beispiel die Microsoft OpenAI Allianz, ja schon passiert waren, bevor sie überhaupt auf dem Bildschirm von Behörden, geschweige denn Gesetzgebern, gelandet sind. Also ich glaube, es ist unvermeidlich, dass man ein Stück weit den Phänomenen hinterherläuft. Aber wir sehen natürlich jetzt auch schon erste Lerneffekte, wie sich solche KI-bezogenen Geschäftsmodelle entwickeln. Und dann irgendwann wird man einen gewissen Erfahrungsschatz haben, wo man sagen kann, ja, wir trauen uns jetzt zu, über die Rechtsprechung oder vielleicht sogar über die Gesetzgebung allgemeine Regeln zu setzen, die dann auch die weitere Entwicklung von Märkten gestalten können.
Aber reguliert man in einem solchen Fall am besten schon präventiv, ex ante quasi, besser vorab, als wenn einem das Ganze dann schon über den Kopf gewachsen ist?
Auf Ihre Frage würde der EU-Gesetzgeber, vor allem das Parlament, in der Regel mit Ja antworten. Die EU, nein, das ist überspitzt, aber die EU hat sich ja in jüngster Zeit als außerordentlich regulierungsfreudig erwiesen im Digitalbereich und dabei vielfach Dinge geregelt, wo eben noch kein Erfahrungsschatz vorliegt, vorgreifende Regulierung. Sowas kann bis zu einem gewissen Grad sinnvoll sein, aber ich würde immer davor warnen, detaillierte Pflichten zu setzen, rechtliche Pflichten zu setzen, Haftungen, Bußen, was auch immer, hinsichtlich von Phänomenen, die man eigentlich noch gar nicht so richtig verstanden hat. Deswegen scheint mir jetzt speziell im Bereich KI nicht die beste Idee, jetzt eine KI-Kartellrechtsregulierung anzufangen zu schreiben, sondern man sollte ein Stück weit jetzt erstmal abwarten, was aber nicht heißt Untätigkeit. Man hat ja Behörden beispielsweise, man hat Gerichte, die gegebenenfalls auch über einstweilige Verfügungen dann doch ziemlich rasch reagieren können. Da kann man sozusagen flankierend klar erkennbare Fehlentwicklungen versuchen abzustellen. Und das wäre für den Moment aus meiner Sicht klar der bessere Weg, als jetzt gleich erstmal ein Gesetz zu schreiben über etwas, was überhaupt erst im Entstehen ist.
Eben, genau, also auf die EU-Regulierung möchte ich dann in einem zweiten Teil noch ein bisschen detaillierter eingehen, aber so eine, ja, wie reguliert man eine Technologie, die, wie Sie sagen, mitten in der Entwicklung steht, wo man ja noch nicht weiß, wie sich das Gesetz dann den technischen Neuerungen anpassen kann, die Neuerungen, die erst noch kommen. Worauf richtet man da den Fokus?
Also aus meiner Sicht sollte man jetzt im Moment nicht regulieren, in dem Sinne, dass man nicht abstrakte Gesetzesregeln oder Verordnungsregeln schreiben sollte, sondern man sollte zuschauen. Das meine ich aber ausdrücklich nicht im Sinne von sich zurücklehnen und dann in 5 Jahren mal wieder nachschauen, wie das so steht, sondern es sollte ein aktives Zuschauen sein, ein begleitendes Monitoring. Und dafür braucht es vor allem auch, und das ist manchmal dann nicht so, wie der politische Prozess eben läuft, dafür braucht es Ressourcen. Das heißt, die EU und auch die Schweiz bräuchte eigentlich eine KI-Monitoring-Taskforce, Ökonomen, Techniker, Juristen, die ganz aktiv beobachten, wie sich die KI-Märkte entwickeln, wo gute Entwicklungen, wo Fehlentwicklungen zu sehen sind und die ihre Erkenntnisse laufend mit Politik, Behörden, Marktakteuren, wie auch immer, austauscht. Und das ist dann eigentlich die Basis, um schnell und korrekt reagieren zu können. Stattdessen macht man eine Kommission, sollte man keine Kommission machen, die dann ein Gesetz vorbereitet, nicht? Weil die kümmert sich dann um irgendwelche Formulierungen in dem Gesetz und schaut eben genau nicht die Märkte an.
Vielleicht noch kurz der allgemeine Blick. Die Politik, Regierungen in aller Welt warnen primär vor den potenziellen Gefahren, vor den Sicherheitsrisiken. Mir fällt auf, dass die politische Debatte über KI von Schreckensszenarien geprägt ist. Cyberattacken, Desinformation, Überwachungsstaat, der da überhand nehmen kann. Man hat Angst vor der KI. Ist das eine gute Ausgangslage?
Wenn man Berge besteigen will, dann braucht man eine Mischung aus Angst und Mut und Freude. Und ich denke, das ist kein so schlechtes Bild im Umgang mit großen technologischen Neuerungen. Das war in der Vergangenheit schon so, da haben wir auch tiefgreifende technische Umbrüche gesehen und die Welt ist nicht untergegangen. Und das ist auch im Umgang mit der KI so. Also ein gehöriges Maß an Wachsamkeit ist wichtig, aber diese vielleicht gerade für Kontinentaleuropa etwas typische Reaktion vor lauter Wachsamkeit und Risiken, dann erstmal auf der Bremse zu stehen und die anderen ein Stück weit auch, wir sind ja hier in einem kartellrechtlichen und ökonomischen Zusammenhang, die anderen das Geld damit verdienen zu lassen und dann irgendwann deren Lösungen zu kaufen, ist nicht zwangsläufig der Königsweg. Also die Risiken muss man im Blick behalten, aber man muss eben auch die Chancen nutzen. Und dieses kleine Element, man muss auch Spaß haben am Bergsteigen, so muss man auch Spaß haben an dem, was da gerade passiert, als Volkswirtschaft und als Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Grundhaltung, die mir manchmal so ein bisschen fehlt im öffentlichen Diskurs.
Sie haben es erwähnt, wir legen den Fokus heute auf den Wettbewerb. Da sind Sie Experte, Professor Picht. Ja, die KI hat das Potenzial, den Wettbewerb auf verschiedene Weise zu beeinflussen, sowohl positiv als auch negativ natürlich. Lassen Sie uns ein paar Schlüsselaspekte und Problembereiche betrachten, bevor wir dann schauen, wie eben eine sinnvolle Regulation zum jetzigen Zeitpunkt aussehen könnte. Sie sind ja da zurückhaltend, trotzdem gibt es sie schon. Sagen wir mal, die Marktkonzentration. KI-Technologien erfordern erhebliche Investitionen in Daten, in F&D, in Fachwissen. Heißt das, dass die großen Unternehmen hier schon mal automatisch erheblich im Vorteil sind mit ihren Ressourcen gegenüber den kleineren Mitbewerbern?
Also wir haben, glaube ich, im Moment in dem Sektor zwei große Tendenzen. Zum einen haben wir wirklich ganz viele kleine kreative Startups und Geschäftsmodelle. Das ist also das Gegenteil von Marktkonzentration, sondern es ist eine typische Struktur von Märkten, die in einem frühen Stadium stehen. Da gibt es zunächst mal ganz viele Anbieter, die ganz viel ausprobieren am Markt und mit der Zeit dünnt sich das Feld dann aus und es bleiben nur die übrig, die sich eben erfolgreich durchsetzen konnten, die zum Beispiel den Kundengeschmack getroffen haben. Mhm. Und das ist so ein Prozess, den wir jetzt auch sehen und sehen werden. Zugleich ist es speziell jetzt hier so, dass wir eben diese großen Digitalgiganten, Schlagwort GAFAM, eben schon haben und dass die natürlich aus vielerlei Gründen Geld und Datenzugang und große Nutzerbasis und so in einer sehr guten Position sind, um auch in den entstehenden KI-Märkten eine starke Rolle zu spielen. Und wir sehen auch, wie aktiv die großen Digital-Player versuchen, durch Kooperationen mit den Startups, vielleicht auch hier und da durch Aufkäufe oder durch Weiterentwicklung ihres in-house selbst entwickelten Portfolios in den neuen KI-Märkten sofort Fuß zu fassen. Also ich glaube, dass wir einerseits so ein typisches Jungmarkt-Szenario haben, was nichts Bedenkliches hat, aber dass sich der Markt durch die vorbestehende Existenz und die gute Position der großen Digitalunternehmen schneller konzentriert und mit größeren Machtpositionen im Ergebnis für eben etablierte Digitalplayer, als wir es vielleicht lieber hätten. Und aus diesem zweiten Phänomen, da kommen sicher auch wettbewerbliche Risiken und auch kartellrechtlicher Eingriffsbedarf her.
Also ist das am Schluss dann doch wieder so, wie schon bei den Betriebssystemen, wo man sagen kann, the winner takes it all, oder die paar Großen, die gewinnen dann letztlich, lassen eine gewisse Zeit lang vielleicht eben kleinere Startups gewähren, aber saugen sie dann auf irgendwie mit der Zeit.
Richtig. Also was wir als einen der hauptsächlichen Trends im Moment sehen, ist, dass diejenigen Unternehmen, die schon große und erfolgreiche digitale Ökosysteme betreiben, damit meine ich so Dinge wie iOS beispielsweise, oder man kann auch an Facebook denken. Ganz vorne ist im Moment ja Microsoft mit seinem Windows Office digitalen Ökosystem, dass die diese neuen KI-Angebote in ihre Ökosysteme integrieren, zum Beispiel indem sie gewisse Technologien selber entwickeln oder eben lizenzieren von OpenAI oder ähnliches und durch diese neuen Funktionalitäten auch die Attraktivität ihrer Ökosysteme erhöhen und ihre Nutzer fortdauernd und stärker an sich binden.
Ein weiterer Punkt, der Zugang zu Daten, geht ein bisschen ins Gleiche rein. Ja, Daten natürlich ein zentraler Bestandteil für das Training, für die Verbesserung von KI-Systemen. Und Unternehmen, die den Zugang zu umfangreichen Datenmengen haben, die sind am Vorteil, können ihre Algorithmen besser trainieren, was ihnen auch hier wieder eine gute Ausgangslage verschafft im Wettbewerb. Also da ist auch eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs festzustellen.
Ja, der Datenzugang oder die Kontrolle über hochwertige Datenportfolios war ja schon bisher ein sehr wichtiger Wettbewerbsfaktor im ganzen Digitalsektor. Das wird mit Sicherheit in Zeiten von KI eher zunehmen als abnehmen. Und ich denke, ein Lerneffekt, den wir jetzt auch schon hatten im vergangenen Jahr, ist, dass es eben nicht reicht, ein Webscraper über das öffentlich verfügbare Internet zu schicken und dann mit der Datenausbeute irgendwie ein KI-Modell zu trainieren und dann habe ich etwas, was mithalten kann mit ChatGPT oder anderen führenden Anbietern, sondern die Daten müssen sehr gut sein und sie müssen ziemlich zweckspezifisch sein, damit ich dann ein System bekomme, was auch Top-Output liefert. Und damit sind, wenn wir jetzt an einen Bereich denken, wie zum Beispiel medizinische Anwendungen, dann braucht eben offenbar eine KI, die jetzt im Medizinalbereich erfolgreich liefern soll, braucht Zugang zu sehr vielen, sehr spezifischen, sehr hochwertigen Medizinaldaten. Und dann hat natürlich derjenige, der solche Daten sammeln konnte, der sie vielleicht schon kontrolliert und so, hat daraus eine entsprechende Stärkestellung im Markt. Und eben, das ist ein Lerneffekt, den wir jetzt schon hatten.
Gibt es da Möglichkeiten auch für kleinere, für neue oder kleinere Unternehmen, auch einen guten Zugang zu Daten zu erwirken, also sich da in Position zu bringen?
Ja, prinzipiell schon. Es ist natürlich denkbar, dass zum Beispiel das Kartellrecht so einen Datenzugang erzwingt, aber vielleicht lassen wir das für den Moment sogar mal weg. Natürlich ist es denkbar, dass beispielsweise ein Klinikbetreiber mit einem kleineren KI-Startup eine Kooperation eingeht und dann eine KI trainieren lässt für Medizinalzwecke und das bleibt ganz außen, da bleiben die GAFAMs ganz außen vor. Das ist denkbar und es wird in manchen Kontexten wahrscheinlich, hoffentlich auch geschehen. Aber wir werden es beobachten müssen. Man darf nicht unterschätzen den Effekt, dass eben oft diejenigen, die solche Daten haben und oder über solche spezifischen KI-Anwendungen verfügen möchten, die gebrauchen möchten in Zukunft, dass die eben häufig schon angebunden sind an bestehende digitale Ökosysteme. Also der Klinikbetreiber in meinem Beispiel, dessen Systeme laufen eben vielleicht schon auf Windows und der nutzt Microsoft. Und was läge dann näher, als dann eben auch das zugehörige KI-Tool zu nutzen? Das wird man sehen müssen. Ich denke, es wäre gut, wenn spezialisierte, kleinere Anbieter aktiv bleiben können und wenn das möglichst häufig geschieht.
Ich überlege die ganze Zeit, was GAFAM ist. Das ist Google Apple, Facebook,
Amazon und Microsoft.
Genau, okay. Da haben
wir Wobei also es heute erklärt. Ja nicht mehr stimmt, weil Google ist Alphabet, Facebook ist Meta. Also eigentlich ist es heute
Genau, wir bleiben bei dieser Abkürzung. Jetzt habe ich da auch die Auflösung dazu. Ja, begünstigt denn die künstliche Intelligenz die eben die dynamischen neuen und verdrängt traditionelle Unternehmen?
Es ist sicher so, dass Hersteller von Produkten oder Anbieter von Dienstleistungen, die nicht mithalten können oder wollen bei der Integration von KI-Technologie in ihre Produkte oder Dienstleistungen, dass die zurückfallen werden. Also wenn irgendwann mal 9 von 10 Anbietern von Kühlschränken Systeme im Kühlschrank haben, die automatisch Milch nachkaufen oder erkennen, wenn der Fisch schlecht geworden ist, dann wird der 10. Mühe haben, seine Kühlschränke ohne ein solches Tool noch zu verkaufen. Also da muss sich jedes Unternehmen fragen, ob es auf diesen Zug mit aufspringen muss oder ob es sich leisten kann, eine Nische ohne KI-Integration in seine bestehenden Produkte oder Dienstleistungen zu bewahren und so seine Nische zu finden. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass mit einer hohen, sehr hohen Wahrscheinlichkeit gewisse Berufe oder Geschäftsmodelle und Unternehmen einfach auch den Markt werden verlassen müssen. Es hat heutzutage eben auch keine Bürstenbinder und Fassbinder mehr und die Kutschen fahren auch mehr nur noch aus Hochzeits- oder touristischen Zwecken. Und das sind eben Berufe und Geschäftsmodelle, die verschwunden sind. Und manche, zum Beispiel im Bereich der Kreativberufe oder auch manche Bereiche der Rechtsberatung zum Beispiel, um aus meinem Hintergrund zu sprechen, die werden verschwinden, weil die Aufgaben dann von KI-Systemen gelöst werden können.
Das ist eben so, ja. Diese disruptive Wirkung von neuen Technologien, ja, dass traditionelle Geschäftsmodelle obsolet werden auch. Im Unterschied dazu vielleicht sehen Sie auch Hemmnisse für den Markteintritt, also dass die Entwicklung, Implementierung von fortschrittlichen Systemen für neue Marktteilnehmer so aufwendig und kostspielig sein kann, dass dass das zu höheren Barrieren führt?
Mit Sicherheit. Hier wird man schauen müssen, in welche Märkte der Zutritt erfolgen soll. Also wenn ich zum Beispiel ein neuer Anbieter werden möchte von Mikrofonen, Studiomikrofonen, um bei unserer jetzigen Gesprächssituation zu bleiben, dann werden natürlich Studiomikrofone in Zukunft alle mit einer KI-Funktionalität ausgestattet sein, die beispielsweise automatisch die Äs und Ös schon rausschneidet, bevor sie überhaupt auf dem Server gelandet sind. Und dann werde ich als neuer Anbieter von Studiomikrofonen auch so eine Technologie integrieren müssen. Da würde ich meinen, dass in der Regel dann akzeptable Lizenzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Also gerade in diesen IoT-Märkten, Endprodukte, die irgendwie KI-Funktionalitäten haben. Da glaube ich, da wird sich ein Anbietermarkt entwickeln. Und da ist dann vielleicht auch der Ressourcenbedarf für der KI-spezifische Ressourcenbedarf für den Markteintritt, gar nicht so groß, weil ich muss ja nicht meine eigene KI trainieren. Ich muss ja nur einen Lizenzvertrag mit jemandem abschließen, dass ich dessen Technologie in meinem Mikrofon verwenden darf. Das andere sind natürlich die Märkte, wo ich selber ein Player werden möchte und solche Systeme anbieten möchte. Und da ist es ganz klar richtig, was Sie sagen. Da ist es ja schon heute so, dass zum Beispiel die Angebote von Mistral oder Google mit Bard oder der Copilot von Microsoft oder ChatGPT von OpenAI, die sind unheimlich gut. Und da reicht es nicht, wenn ich ein ganz gutes Modell habe, um da in den Markt einzutreten. Also da wird natürlich der Markteintritt mit der zunehmenden Qualitätssteigerung dieser Systeme auch nicht unbedingt einfacher. Ja.
Also unser Mikrofon, die schneiden jetzt die Äs und Ös noch nicht raus. Wir wollen ja eine authentische Gesprächssituation, nicht eine KI-getriebene Interviewsituation hier. Ein weiterer, vielleicht letzter Punkt, wenn wir so die Probleme anschauen, die sich da ergeben könnten in Bezug auf die Marktsituation, die Verstärkung von Netzwerkeffekten, ist mir aufgefallen, dort wo Netzwerkeffekte eine Rolle spielen, zum Beispiel sozialen Medien, Online-Plattformen und so, da kann die KI natürlich schon auch dazu beitragen, dass diese Effekte verstärkt werden.
Ja, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob die KI bei der Bedeutung von Netzwerkeffekten jetzt wirklich so ein Gamechanger ist. Wenn ich es mal an dem Beispiel, oder in allen Bereichen ist, um es besser zu sagen. Wenn ich mal ein Beispiel nehmen darf, Netzwerkeffekte, sogenannte direkte Netzwerkeffekte, wo es also darum geht, dass der Nutzen des Netzwerks für jeden einzelnen Nutzer einer Gruppe steigt, wenn andere Nutzer der Gruppe beitreten. Ein bisschen kompliziert, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin auf Facebook mit meinem Profil und wenn andere Menschen auch auf Facebook gehen und dort ein Konto eröffnen, dann steigt der Nutzen von Facebook für mich, weil ich mit mehreren Leuten Nachrichten austauschen kann oder die die Bilder von meinem Abendessen sehen oder ähnliches. Das sind sogenannte direkte Netzwerkeffekte. Die sind sehr stark auf solchen digitalen Märkten und die waren bisher auch schon sehr stark und haben eine sehr wichtige Rolle gespielt. Da, glaube ich, wird man ein Stück weit abwarten müssen, ob sich das so völlig anders darstellt, nur weil künftig die Bilder von meinem Abendessen KI-optimiert sein werden. Also in solchen Bereichen bin ich mir gar nicht sicher, ob die KI ein Gamechanger sein wird. Aber es gibt auch andere Kontexte. Stellen wir uns beispielsweise vor, dass eine Kooperation zwischen Unternehmensteams läuft, sei das jetzt im selben Unternehmen oder vielleicht ist es eine Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit zwischen mehreren Unternehmen. Und diese Teams nutzen gemeinsam ein KI-Tool, zum Beispiel um Calls, Videocalls mit zu protokollieren oder Entwürfe zu machen für diese Teams gemeinschaftlich oder weil jedes Team hat so einen Bestand an Dokumenten und Daten und das KI-Tool führt das zusammen und macht dann vielleicht Produktergebnisse daraus und so, dann kann das, glaube ich, schon sein, dass gerade diese gemeinsame Nutzung von KI-Tools, die sich ja dann auch durch die Nutzung weiter trainieren und weiter auf diesen spezifischen Kontext individualisieren, sodass ich dann irgendwann das KI-Tool der Teamgruppe A wirklich auch ein Stück weit anders ist als das KI-Tool der Gruppe B. Da können sehr starke Netzwerkeffekte entstehen, weil dann eben nur das KI-Tool der Gruppe A für die Nutzer der Gruppe A interessant ist und das KI-Tool der Gruppe B bringt ihnen gar nicht so viel. Also da entsteht eine starke Gruppenanbindung an das jeweilige digitale Tool. Das wäre beispielsweise wo ein Kontext, wo ich sage, ja, da schafft die KI-Technologie neue Formen von Netzwerkeffekten, neue Ausprägungen von Netzwerkeffekten, die dann eben auch wettbewerbliche Wirkungen haben können, wie wir sie ganz allgemein von Netzwerkeffekten kennen, zum Beispiel eine starke Anbindung an einen gewissen Anbieter, von dem ich dann ein Stück weit auch abhängig bin.
Schauen wir uns nun an, wie die potenziell negativen Auswirkungen von KI auf den Wettbewerb zu adressieren sind. Zu Gast in der Denkfabrik ist Professor Peter Picht von der Universität Zürich. Braucht es eine Regulierung und wenn ja, was für eine? Sie haben sich eingangs schon ein bisschen skeptisch gezeigt. Vielleicht reicht dann eigentlich das Wettbewerbsrecht in den digitalen Märkten auch aus, um den Wettbewerb effektiv zu schützen. Aber die EU zum Beispiel, die prescht hier vor. Sie hat eben gerade das weltweit erste umfassende KI-Gesetz beschlossen. Ist das nun ein Fortschritt oder eben gerade nicht?
Also zunächst muss man ja mal sagen, dass das KI-Gesetz, der AI Act, keine wettbewerbsrechtliche Gesetzgebung ist. Es gibt den Digital Markets Act, den DMA, der also gewisse digitale Verhaltensweisen von sogenannten Torwächtern, Gatekeepern, eben zum Beispiel den GAFAMs, regelt. Das ist also Wettbewerbsrecht. Während der AI Act eigentlich kein Wettbewerbsrecht schreibt, sondern da geht's ja stärker um Risikoregulierung und Haftung. Damit ist aber natürlich nicht gesagt, dass das keine wettbewerblichen Auswirkungen hat. Wenn ich jetzt also künftig als Betreiber eines KI-Systems, das einer bestimmten Risikoklasse zugehört, Informationspflichten habe, Dokumentationspflichten, ich muss eine interne Compliance-Gruppe unterhalten, Sorgfaltspflichten erhalten und so weiter, dann setzt das natürlich Rahmenbedingungen für den Wettbewerb, die meine Marktstellung zum Beispiel im Vergleich zu Anbietern, die solche Pflichten nicht einhalten müssen, weil sie nicht in der EU lokalisiert sind und nicht mit der EU Geschäft machen, auch beeinflussen kann. Das ist schon denkbar, aber primär trägt der AI Act zur wettbewerblichen und kartellrechtlichen Regelung des KI-Sektors sehr wenig bei. Es gibt gewisse direktere Auswirkungen, die man sich vorstellen kann. Zum Beispiel gibt es Transparenzpflichten unter dem AI Act. Ich muss also gewissen Nutzern, die meine Systeme benutzen, Informationen geben. Je nachdem, wie das dann ausgefüllt wird und praktiziert wird, könnte man sich vorstellen, dass da ein kartellrechtlich bedenklicher Informationsaustausch stattfindet, weil da geschäftsrelevante Daten dann fließen und das zum Beispiel zu einer stärkeren Homogenisierung, Gleichschaltung des Wettbewerbsverhaltens führt, was dann unerwünscht wäre, weil wir wollen ja Wettbewerb und keine Gleichschaltung. Mhm. Das kann man sich schon vorstellen. Und natürlich haben wir, wie ich sagte, diese allgemeine Rahmenbedingung durch den AI Act, aber für das Kartellrecht, die Wettbewerbsregelung, die Kontrolle des Wettbewerbs in AI-Sektoren, wenn ich es überspitzt formulieren darf, ist der AI Act fast ein neutraler Faktor. Mhm. Der ändert daran gar nicht so viel.
Helfen Sie uns vielleicht den Überblick zu gewinnen. Also es gibt die Digital Services Act, habe ich gesehen, den Digital Markets Act, den Sie erwähnen, damit die Spielregeln für die digitalen Märkte festlegt und dann eben der AI Act, die allgemeinen Rahmenbedingungen und noch der Data Act für die Datenteilungspflichten für die Unternehmen. Also es ist jetzt eine Menge an Regulierung
schon unterwegs. Und den DGA gibt es noch, die Data Governance Act gibt es auch noch.
Okay, ja. Also man sieht, die EU ist hier schon wieder führend in der Regulierung. Es kommt dann das böse Wort in den Sinn, ja, von Amerika innoviert, China kopiert und Europa reguliert. Ja, da ist Europa Spitze.
Ja, da ist in dem Bereich der Digitalregulierung Europa ganz sicher Spitze. Ja, klar, das ist so, dass man hier sehr schwungvoll und in weiten Bereichen sehr früh, also in einem sehr frühen Stadium von Märkten und Technologien reguliert hat. Mhm. Das ist nun so, für manche dieser Regulierungsmaßnahmen gibt es sehr gute Gründe, für andere eher dünne. Ich denke, was jetzt aus Perspektive der EU nicht schlecht wäre, ist, dass man erstmal ein Momentchen abwartet, wie sich diese Regulierung eigentlich auswirken. Auch die Interaktion zwischen diesen verschiedenen Regelsystemen ist ja sehr komplex und hat zum Beispiel auch absolut wettbewerbliche und wettbewerbsrechtliche Auswirkungen. Und bevor man jetzt sagt, jetzt kommt ja auch noch KI, also machen wir gleich nochmal eine Dachregulierung, die also nochmal ganz viele verschiedene KI-Facetten auch nochmal reguliert und dadurch sehr stark mit den bestehenden Digitalregulierungen interagieren würde oder sie vielleicht auch stören würde, schien es mir doch ratsam, dass Europa jetzt mal einen Moment wartet, was eigentlich die Ergebnisse des jetzigen Regulierungsrahmens sind. Und dann kann man schauen, ob es noch mehr braucht, was ich gar nicht abstreiten möchte. Vielleicht braucht es an gewissen Stellen mehr. Ich weiß nur nicht, ob man es jetzt schon weiß.
Und der Teufel steckt da im Detail, ja.
Im Detail.
Muss schauen, wie das jetzt umgesetzt wird. Aber Regeln, Herr Picht, können ja auch einen fairen Wettbewerb fördern.
Völlig richtig. Wir brauchen Kartellrecht. Wir brauchen Kontrolle des Wettbewerbs. Wir brauchen Regeln. Und beispielsweise das eine Geschwisterkind, was Sie gerade genannt hatten, der DMA, also der Digital Markets Act, ist ja eine klare Reaktion darauf, dass man gesehen hat, dass man gewisse Marktkonzentrationsentwicklungen und Missbrauchspraktiken im Digitalbereich die zum Beispiel dazu geführt haben, dass heutzutage die GAFAM-Unternehmen so eine überaus starke Position in vielen Märkten haben, dass man also diese Entwicklung und Verhaltensweisen durch das allgemeine Kartellrecht, wie es zumindest seinerzeit angewendet wurde, zu schlecht kontrollieren konnte. Und wenn es jetzt dem Digital Markets Act gelingt, hier in gewissen Bereichen das Verhalten besser zu steuern, dann ist das ein großer Erfolg. Und es braucht solche Steuerungsregeln.
Also, dass da ein Spielfeld abgesteckt wird, wo sich dann die neuen Akteure vielleicht tatsächlich, dass die auftauchen können überhaupt und dass es ihnen erleichtert wird, teilzunehmen am Spiel.
Absolut. Oder nehmen Sie so eines der klassischen Fallbeispiele, die zum DMA auch mit beigetragen haben. Wenn Amazon auf seiner eigenen Handelsplattform die Produkte gezielt begünstigt, die Amazon selber verkauft, sodass die Kunden massiv dazu gedrängt werden, das Ladekabel oder was auch immer, die Ladebank oder ähnliches, dann eben das Amazon-Eigenprodukt zu kaufen, statt das von einem Drittanbieter, dann wird es natürlich der Varianz von Drittanbietern, einem reichhaltigen, intensiven Wettbewerb zwischen solchen Drittanbietern und Amazon, enorm schwer gemacht. Und da ist es schon richtig, dass es Regeln gibt, die das ein Stück weit kontrollieren.
Lassen Sie uns zum Schluss noch auf die Schweiz blicken, Peter Picht. Die Schweiz hat ja da noch kein so ausgeklügeltes Regulierungswerk wie die Europäische Union. Und dennoch lässt das uns natürlich nicht kalt, was die 27 EU-Länder da machen. Da ist der Markt auch zu groß, um ignoriert zu werden. Was heißt das jetzt für die Schweiz? Wo stehen wir da oder was brauchen wir?
Ein ganz wesentlicher Beobachtungspunkt, sage ich jetzt mal, für die Schweiz, an dem ich ja auch mit meiner eigenen Forschungsarbeit ansetze, ist zu schauen, was die Ausstrahlungseffekte des neuen europäischen Rechtsrahmens auf die Schweiz sind. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, der Digital Markets Act erfordert es von Apple, dass der Apple App Store weniger unter der Kontrolle von Apple steht, als das bisher der Fall ist. Also der Zugang zum App Store soll offener werden, möglicherweise auch das Geld, was Apple verlangen kann für den Zutritt zu seinem App Store von App-Entwicklern, das soll kontrolliert werden. Es soll auch für die Nutzer von Apple-Produkten einfacher werden, über dritte Kanäle Apps zu beziehen. Und Apple hat da jetzt mit einem neuen Modell, was wir jetzt gar nicht im Einzelnen erörtern wollen, darauf reagiert. Das gilt aber für die Schweiz, soweit man bisher sagen kann, nicht. Bei sowas stellt sich dann die Frage, muss die Schweiz Maßnahmen ergreifen, damit Verhaltensweisen, die erwünscht sind und die für die EU durch die Regulierung erzielt werden, auch auf die Schweiz erstreckt werden? Umgekehrt kann es sein, dass sich als Folge dieser ganzen Digitalregulierung jetzt unerwünschte Fehleffekte ergeben. Das wäre gar nicht überraschend. Da würde dann die Schweiz sagen, naja, also diesen Regulierungsrahmen möchten wir dann lieber nicht setzen oder möchten wir nicht auf unser Gebiet erstreckt sehen. Also diese Ausstrahlungseffekte, im Positiven wie im Negativen, die sind im Moment für die Schweiz ganz wichtig. Und auch da denke ich, dass eine Art von aktivem Zuschauen im Moment eine gute Idee ist. Ich höre ja, dass der Bundesrat eine Vernehmlassung zur Frage eines schweizerischen DMA vorbereitet. Die Vernehmlassung als solche kann sehr sinnvoll sein, finde ich, weil sie eben den Marktzustand ein Stück weit ermittelt. Dann sollte man wohl überlegt schauen, braucht es was? Wo braucht es was? Und dann im nächsten Schritt kann man überlegen, können wir den Bedarf, den wir vielleicht ermittelt haben, über beispielsweise die Wettbewerbskommission und ihre Durchsetzung des allgemeinen Kartellrechts befriedigend decken? Oder wo brauchen wir vielleicht doch neue abstrakte Gesetzes- oder Regulierungsregeln? Ich kann eigentlich nur raten und hoffen, dass hier die Umsicht herrscht, mit wachsamem Bedacht vorzugehen in der Schweiz.
Wie weit kann denn die Schweiz hier unabhängig handeln in einem Bereich, der ja so dermaßen international ausgerichtet ist, der so globalisiert ist? Ist es überhaupt möglich, sich da rauszunehmen und eben diese Beobachterrolle spielen zu können?
Also die Schweiz muss mit den Ausstrahlungseffekten der europäischen Regulierungsmaßnahmen leben. Wie auch immer die jetzt aussehen. Ich habe ja Beispiele gebracht. Das erstreckt sich auf die Schweiz. Die Reaktionen der Unternehmen auf das neue Regulierungsumfeld, die haben Effekte auf die Schweiz. Dem kann sich die Schweiz nicht entziehen. Wenn die Schweiz etwas völlig anderes machen würde als die EU, dann könnte sie wahrscheinlich die Welt damit nicht verändern. Wenn die Schweiz einfach dasselbe macht wie die EU, dann macht sie sich möglicherweise das Leben ein Stück weit einfacher. Aber das muss deswegen noch nicht die optimale Lösung sein. Also ich denke, es gibt schon einen begrenzten Gestaltungsspielraum. Riesig ist der nicht. Aber es gibt schon einen begrenzten Gestaltungsspielraum mit den Ausstrahlungseffekten der europäischen Rechtslage so umzugehen, dass es für die Schweiz gut rauskommt. Zum Beispiel, dass die hiesigen Unternehmen, die ja alle keine Gatekeeper sind, die GAFAM sitzen nicht in der Schweiz, dass die von neuem wettbewerblichen Spielraum profitieren, den zum Beispiel der DMA schafft, dass man sie andererseits aber nicht einfach unbesehen und automatisch den oftmals sehr kleinteiligen und auch aufwendigen Verhaltensregeln der EU-Regulierung unterzieht. Also da geht es auch darum, wie viel Ressourcen müssen Unternehmen hierzulande aufwenden, um Regulierungsanforderungen zu genügen. Und da muss das schlichte Abschreiben der starken Regulierung der EU nicht zwangsläufig die beste Lösung sein.
Zum Schluss vielleicht nochmal einen Ausflug auf die Meta-Ebene. Frage an einen, der sich von Beruf wegen mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Ein Thema, das ja in aller Munde ist und das auch ungeahnte Möglichkeiten bietet, aber eben auch Ängste auslöst. Herr Picht, kurz auf den Punkt gebracht, bringt KI mehr Chancen oder mehr Risiken?
Ich glaube, sie bringt mehr Chancen. Ich glaube, die Risiken, die sie bringt, sind so groß, dass wir unbedingt aktiv damit umgehen müssen. Aber ich glaube, die Freude und der Mut beim Besteigen dieses Berges können und sollten die Furcht übersteigen.
Peter Picht, Professor für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich. Danke für den Besuch bei uns in der Denkfabrik.
Vielen Dank.